Heute ist eine freie Predigt dran und doch mache ich eine Textpredigt. Und zwar über den Teil des Psalms 139. Den möchte ich erst einmal vorlesen. Der ist bekannt, aber dennoch, ich lese ihn vor. Psalm 139, dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du merkst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht wüsstest. Dankeschön. Von hinten und von vorn hast du mich eingeschlossen und deine Hand auf mich gelegt. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich zum Himmel, so bist du da. Bettete ich mir im Totenreich, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch der selbst deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich überfallen und das Licht zur Nacht werden um mich her, so ist auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren geschaffen, du wobest mich in meiner Mutter Schoß. Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war dir nicht verhohlen, da ich im Verborgenen gemacht ward, gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich, als ich noch unentwickelt war. Und es waren alle Tage in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben noch keiner war. Und wie teuer sind mir, o Gott, deine Gedanken? Wie groß ist ihre Summe? Wollte ich sie zählen, so würde ihrer mehr sein als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich doch bei dir. Ach Gott, dass du den Gottlosen tötetest und die Blutgierigen von mir weichen müssten. Denn sie empören sich arglistig wider dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen und keinen Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie vollkommen, mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Das ist ein wunderbarer Psalm. Ihr werdet ihn kennen. Im Übrigen, das ist auch aus dem Psalm ist auch mein Taufvers. Deswegen ist er für mich auch besonders. Aber mir geht es vor allen Dingen heute um den ersten und den letzten Teil des Psalms. Ich lese nochmal diese jeweiligen Sätze. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich. Sagt der Psalmist, sagt David. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du merkst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Das ist bis Vers 4. Und dann springen wir in Vers 23. Das ist der vorletzte Vers und der letzte. Danach. Und da sagt David dann, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Also zuerst, zu Beginn des Psalms, kennt Gott alles, weiß alles, durchdringt alles, sieht alles, hört alles. Und dann soll er das Herz erforschen, als ob er es nicht kennt. So klingt es doch zumindest. Und wenn wir ins erste Buch Mose denken, Kapitel 22, Abraham und Isaak, ab Vers 10 lese ich mal, da soll Abraham ja Isaak opfern. Da wird er hingeschickt vom Herrn, kriegt den Auftrag, opfere deinen Sohn, den du lieb hast, den ich dir verheißen habe. Und Abraham zieht los und geht mit ihm auf den Berg und sagt ihm, dass er das Opfer ist und legt ihn dorthin. Und ab Vers 10 lesen wir, und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Siehe, hier bin ich. Und er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Wusste Gott das denn nicht? Wir haben doch gelesen im Psalm, dass alle Tage in seinem Buch schon feststehen, dass Gott schon weiß, was geschehen wird. Er wusste vom ersten Tag der Welt, der Schöpfung an, was am letzten Tag sein würde. Und doch lesen wir: Nun weiß ich. Ist das ein bisschen schief? Natürlich. Also wie passt das zusammen? Wie geht das? Du weißt alles, aber erforsche doch mein Herz. Wie geht das zusammen? Und die meisten werden sich das denken können. Aber man kann ja doch fragen. Natürlich weiß Gott alles. Natürlich kennt er dich und dein Herz und mein Herz und das Herz jeden Menschen, der je gelebt hat und je leben wird. Bis in den letzten Winkel, vielleicht noch mehr oder bestimmt noch mehr als du und ich. Worum es ihm geht, denke ich, das ist das, was ich meine dazu, was ich dazu auslege, ist, dass eben durch dieses Erforschen sichtbar werden soll, was im Herzen ist, und zwar für dich und für deinen Nächsten, für andere. Für Abraham sollte sichtbar werden, was in seinem Herzen ist. Es ist ja Theorie, wenn Gott sagt: Würdest du deinen Sohn für mich opfern? Ja, Herr. Wenn du es verlangst, mache ich es. Gott hat es verlangt. Und dann kam die Nagelprobe. Würde Abraham es tun? Gott wusste, was er tun würde. Aber Abraham wurde bewusst, dass er es tut. Und wir können nachlesen: Abraham war bereit, seinen Sohn zu opfern. Abraham war bereit, für ihn den größten Preis zu bezahlen. Wenn er stehen würde und Abraham sprach: Ich würde es tun, würden wir da nicht sagen: Ja, das würde man dann ja sehen. Aber so ist es in Gottes Wort gekommen. Und so auch im Psalm. Das Prüfen, wenn wir sagen: Herr, prüfe mich doch, dann soll dir und anderen offenbar werden, was im Herzen ist. Aber ich weiß so, dass ich es gut meine, mag vielleicht der eine oder andere sagen. Ich will in meinem Herzen doch nicht das Schlechte, sondern das Gute. Ich halte dem entgegen, Sprüche 28, 26, wer sich auf sein Herz verlässt, ist ein Narr, wer aber mit Weisheit geht, wird entrinnen. Oder Prediger 9, 3, das ist ein böses Ding unter allem, was unter der Sonne geschieht, dass es einem geht wie dem anderen, daher auch das Herz des Menschen voller Arges wird und Torheit ist in ihren Herzen, derweil sie leben, danach müssen sie sterben. Und Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, Falschzeugnis, Lästerung. Wie kann also unser Herz, also unsere Summe, ich komme noch gleich dazu, aber Richter über unsere Absichten sein? Wie kann ich denn wissen, dass ich das Gute will? Ich meine, das ist gut. Das Herz, unsere Wünsche, unsere Gedanken, unsere Absichten, unsere Sehnsüchte. Also nicht das Organ, sondern das, was, wenn Gott Herz sagt, meint er nicht das schlagende Organ, sondern das, was in unserem ist, was unsere Gedanken, unsere Sehnsüchte sind. Als die weißen Siedler nach Nordamerika kamen, haben sie von sich gesagt, dass sie Böses tun? Sie haben gesagt: Wir sind jetzt die Bösen, wir nehmen den Indianern das Land weg. Ich will keine politische Diskussion anfachen, aber wir wissen, dass da Unrecht geschehen ist. Nicht in allem, aber durchaus. Aber haben sie von sich gesprochen, dass sie Böses tun? Nein, sie haben gesagt: Wir sind das neue Volk Israel. Wir nehmen das gute Land ein. Haben die großen Diktatoren dieser Welt von sich gesagt, sie wollen etwas Böses tun? Sie kamen alle mit guten Absichten, sagten: ich will dieses Volk stark machen. Dieses Volk soll die Welt beherrschen, denn dann wird es der Welt gut gehen. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Kennt ihr den Spruch? Der ist sehr alt. Der kam noch vor Hitler. Aber den gab es da auch schon. Er hat doch nicht die Diktatur oder ein anderer großer Diktator der Zeit, der wollte den Kommunismus über die Welt ausbreiten, denn das sei die Zukunft. Damit würde die Menschheit glücklich werden. Klar muss man ein paar Opfer bringen, ne? Menschliche Opfer, Freiheitsopfer. Aber keiner hat doch von sich gesagt: Ich bin böse, ich will Böses tun. Andere haben gesagt, das war böse. Ja, okay. Aber sie von sich selber haben doch nicht in ihrem, von sich aus Zeugnisse gegeben, ich tue Böses. Mein Ziel ist, Böses zu tun. Das tun sie nicht. Sie haben ihre Beweggründe. Ich will sie nicht verteidigen, ich sage aber, sie haben ihre Beweggründe. Sie wähnten sich eben im Besitz der vollen Wahrheit und die muss man mit Gewalt durchsetzen. Was tun die Extremisten der heutigen Zeit? Meinen die, dass sie Böses tun? Oder meinen sie, dass sie mit Fug und Recht handeln? Wenn jemand eine Straße blockiert, weil er einen höheren Wert meint zu verteidigen und andere dafür im Krankenwagen sterben müssen, weil er nicht durchkommt, dann tut er doch nichts, meint er doch nichts Böses zu tun. Wir müssen ja nur die Entschuldigung dazu hören in den Medien. Sondern er meint etwas Gutes zu tun. Denkt dein Nachbar, dass er etwas Böses tut, wenn er sich in dein Leben einmischt? Das musst du doch so und so machen. Vielleicht hat er ja auch recht. Das wissen wir gar nicht. Ne? Manche Aktivisten mag ja auch recht haben und Gutes tun. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es erstmal darum, was ist die Absicht? Die Absicht ist immer irgendwie, wenn du ihn fragst, willst du mir was Böses? Nein, nein, ich will was Gutes für dich. Du machst das falsch und ich will dir nur helfen. Mir passt das zwar auch nicht, aber ich will dir nur helfen. Denkst du, dass du etwas Böses tust, wenn dein Nächsten zurechtweist, weil er etwas tut, was dir nicht gefällt? Doch auch nicht. Du gehst doch nicht los und sagst, jetzt will ich mal was richtig schön Böses tun. Oder wenn du sündigst. Ja, wir sündigen. Gehst du dann los in dem Bewusstsein und sagst, jetzt tue ich mal was Böses? Nein. Also normalerweise nicht. Es gab Menschen geben, die sagen, das Böses tun des Bösen willen. Aber vom Grundsatz her, wer tut das denn? Wer denkt denn von sich, dass er Böses tut? Wenn du etwas tust und es stellt sich als böse heraus, dann wird doch oft die gute Absicht, der gute Vorsatz als Entschuldigung gebracht. Ich habe es doch gut gemeint. Leider genügt es nicht immer etwas, wie man es gemeint hat. Es wird ein Entschuldigungsgrund, aber nicht mehr. Wir haben heute ja Lieder gesungen. Eins haben wir nicht gesungen. Wir haben viele nicht gesungen, aber eines haben wir nicht gesungen, um was es mir geht. Das heißt, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Das kennen wir, ne? Da haben wir ein Refrain, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt, deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst Wunder tun. Das singen wir gerne. Und dann im ersten Vers singen wir, gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist zu vieles, es verdorrt ohne dein Wort. Und das trifft es ja. Ne? Wir denken uns viel in unserem Herzen aus. Aber ohne sein Wort, wenn du der letzte Richter über deine Absichten bist, wenn du sagst, aber ich habe es doch gut gemeint, dann wegen kannst du nicht schlecht sein. Wenn du der letzte Richter über deine Absichten bist, über deine Vorsätze, dann verdorrt eben vieles in deinem Leben und auch in dem Leben anderer dadurch. John Wesley hat mal gesagt, manche guten Absichten und guten Wünsche eines Christen bringen nichts, es sei denn, sie werden in die Tat umgesetzt. Die Hölle ist gepflastert, sagte einer, mit guten Absichten. Die große Frage aller also bleibt bestehen, ist die Liebe Gottes in deinem Herzen weit verbreitet? Andere haben das erweitert und gesagt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Verstehen wir, was das heißt? Ich kann es noch so gut meinen. Wenn meine Absichten nicht mit Gottes Willen übereinstimmen, sind sie bestenfalls fruchtlos. Im schlimmsten Fall führen sie in den Abgrund. Warum sage ich Gottes Willen und nicht Gottes Wort? Das Wort lässt sich leider missbrauchen und verdrehen. Das wissen wir. Ich kann mit der Bibel, das haben wir schon oft gehört, alles begründen. Finden wir dafür Beispiele in der Bibel? Viele. Ich greife mal ein paar raus, es werden mehr sein. Also kein Anspruch, dass es abschließend wäre. Auf Vollständigkeit der Ewigkeit ein Anspruch. Ein paar, die mir in den Sinn gekommen sind. Kommen wir zurück zu Isaak. Gott hat Abraham einen Sohn versprochen. Du wirst einen Sohn haben. Du wirst ein Vater vieler werden. Du wirst ein Vater einer großen Nation werden. Dafür braucht er einen Erben. Der hatte aber noch keinen. Und er ließ auf sich warten. Er kam und kam nicht. Sie wurden immer älter. Und da sagte Sarah, Gott hat dir doch einen Sohn versprochen. Also, aber er kommt nicht, ich werde nicht schwanger, ich kann auch nicht mehr schwanger werden. Dann müssen wir dem Ganzen doch ein bisschen nachhelfen. Wir müssen Gott auf die Sprünge helfen, damit seine Prophezeiung auch wahr wird. Hier, ich habe hier eine Sklavin, die gebe ich dir zur Nebenfrau. Und dann wird ihr Kind mein Kind sein. Und dann können wir sagen, Gottes Wort hat sich erfüllt. Es war Gottes Wort, oder? Du wirst einen Sohn haben. Aber war es Gottes Wille, dass Abraham die Ägypterin zur Nebenfrau nimmt? Hat das Segen gebracht? Nicht so wirklich. Nächste Generation. Rebekka. Isaak, also der Sohn, der falsche Sohn, kommt denn doch, wird nicht geopfert und bekommt eine Frau. Er heiratet sie, zunächst kriegt sie auch keine Kinder, dann betet er für sie und dann wird sie schwanger mit Zwillingen. Und sie kriegt eine Prophezeiung. In der Prophezeiung wird gesagt, der Jüngere wird über den Älteren herrschen oder andersrum, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Je nachdem, wie wir es lesen. Und dann wird erst Esau geboren und dann Jakob. Und tragischerweise ist der Erstgeborene der Liebling bei Isaak, wo er doch selber nicht der Erstgeborene war. Man könnte sagen, hat nicht viel gelernt, weiß ich nicht, aber ich weiß, Esau, Liebling von Isaak und Jakob, Liebling der Rebekka. Und dann wird Isaak alt, wir kennen die Geschichte, mindestens aus der Kinderbibel, aber hoffentlich auch sonst. Und dann geht es darum, den Segen zu bekommen. Also wer ist der Erbe? Der kriegt alles. Der kriegt Gottes Segen. Wer wird der nächste Patriarch werden? Wer wird der Familie vorstehen? Wer wird die ganzen Herden bekommen, die ganzen Reichtümer? Und dann sagt sich Rebekka, ich kenne Gottes Wort war doch, dass der Jüngere, mein Liebling Jakob, der Chef werden soll. Der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Aber mein Mann sieht das anders. Da muss sich der Gott auf die Sprünge helfen. Sonst wird das nichts. Also half sie Gott auf die Sprünge. Mit einem Betrug. Hat ihren Sohn verführt zum Betrug und er hat mitgemacht. Ist das gut ausgegangen? Auch nicht so sehr. Das war Gottes Wort. Gottes Wort war, der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Und da muss man ein bisschen nachhelfen, sonst kann das ja nichts werden anscheinend. Ruben war auch sehr schlau später. Der wollte seinen jüngeren Bruder bewahren. Er wusste, man soll nicht töten, man soll aber auch nicht betrügen, man soll seine Eltern ehren. Und dann hat er gesagt, ja, irgendwie kriegen wir das hin. Er hat gerade es noch geschafft, dass sein Bruder nicht ermordet wird von seinen Brüdern, Josef. Er dachte, ich werde sie überreden, dass sie ihn nicht umbringen, dann schmeißen sie ihn in den Brunnen, in die Zisterne und wenn sie nicht aufpassen, lasse ich ihn raus. So kann ich irgendwie mich so durchlavieren. Ich will das eine nicht, das andere will ich aber auch nicht. Bin nicht stark genug, um mich gegen sie zu stellen. Aber ich will auch nicht, dass er getötet wird. Dann wurde er verkauft als Sklave. Also gute Vorsätze, wie man scheint. Mir geht es darum, gute Vorsätze, wie man scheinbar Gottes Willen tut. Aaron doch auch. Aaron dachte sich, als Mose auf dem Berg war, niemals werden sie ihr Gold mir geben. Die lieben ihr Gold zu sehr. Also wenn ich den Kaufpreis für einen Götzen sehr hoch machen, als sie kamen und sagten, mach uns einen Götzen, einen Gott, dem wir anbeten können, denn wir wissen nicht, was aus Mose geworden ist. Ob der jemals wiederkommt, man weiß es nicht. So, also wir wollen einen neuen Gott haben, dem wollen wir nachfolgen. Und Aaron sagte, klar, gebt mir all euer Gold, das machen die sowieso nicht. Und dann baue ich euch ein, was schon mal ein bisschen widersinnig in sich ist. Aber gut, da war das nun mal. Aber er hat sich verschätzt. Statt dass er sich klar dagegen positioniert, dachte er, naja, weil Gott will das ja nicht, das ist ja klar. Wir sollen ja ihm nachfolgen. Aber ich mache es schlau, ich werde ihnen den Preis so hoch machen, dass sie von alleine davon absehen werden. Taten sie aber nicht. Und dann musste er. Mose auf dem mit dem Berg, als es um Wasser ging. Gott hatte ihm gesagt, was er tun soll. Mose war so zornig fürs Volk, dass er Gottes Wort außer Acht gelassen hat. Er sagte, ja, im Prinzip, ich werde ihnen Wasser geben. Ja, Gott hat gesagt, gib ihnen Wasser. Ich soll zum Felsen sprechen, aber ich bin so wütend, ich zeige ihnen, was Sache ist, ich hau mir einen Stock drauf. Und dann, Gott ließ ihn auch nicht hängen. Es kam Wasser, aber die Strafe war nicht gut. Josua hatte den Auftrag, Völker zu vernichten, Land zu räumen. Dann kamen die Gibeoniter. Die hatten gesehen, sich verbünden gegen Israel bringt gar nichts, man wird nur aufgerieben, wir wollen es schlau machen. Und dann kamen sie und taten so, als wenn sie aus weitem Land kommen, ihr kennt das. Und am Ende haben sie ihn überredet, dass er einen Bund mit ihnen schließt. Und sie lesen in der Bibel, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Sie wollten vielleicht gnädig sein, sie wollten das, was Gott sagt, ne, man soll großzügig sein, man soll Gutes tun und sagen, ja, wir machen mit ihnen einen Bund. Aber sie haben nicht gefragt, sie hätten ja die Möglichkeit gehabt, aber sie wollten das irgendwie nicht. Saul, nur Beispiele, nicht? Saul war zum König gekrönt worden, sollte dann gegen die Philister kämpfen. Hat sein Herr gesammelt, 1. Samuel 13, hat sein Herr gesammelt und dann warteten sie auf Samuel, der kommen sollte, opfern sollte. Und er kommt nicht, Da lesen wir in Kapitel 13, Vers 6, als nun die Männer von Israel sahen, dass sie in Nöten waren, denn das Volk war sehr geängstigt, versteckten sich in den Höhlen und auf den Felsenkämmen und in den Felsenklüften und in den Löchern und in Brunnengruben. Also seine Krieger hatten Angst, sie bekamen Angst. Und Saul meinte, ich muss jetzt was tun, denn Gott hat doch gesagt, wir sollen gegen sie kämpfen. Ich mache doch nur Gottes Willen. Ich habe keine Wahl. Bringt mir das Opfer, ich werde es bringen. Ich werde jetzt opfern. Ich weiß nicht, wann Samuel jemals kommt, ist er ja auch tot, keine Ahnung. Ich weiß, ich soll es nicht bringen, aber ich tue es jetzt trotzdem für die höhere Sache. Und dann bringt er das Opfer. Und um die Sinne seiner Männer zu stärken. Und dann kommt Samuel und sagt, du hast töricht gehandelt, denn du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten, nicht gehalten. Denn sonst hätte dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat seinen Mann ausgesucht nach seinem Herzen. Dem hat er geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du aber nicht gehalten hast, was der Herr dir gebot. Er wollte doch nur den Sieg für den Herrn sichern. Und da hat er gedacht, ich muss Gott auf die Sprünge helfen. Ohne den geht's nicht. Wenn ich jetzt nicht eigenmächtig handle, geht es nicht. Später doch auch, bei den Amalekitern den Bann komplett vollzogen hat, sondern den König am Leben gelassen hat und ein paar Schafe und überhaupt Tiere dagelassen hat. Er wollte den Mann mit der meisten Schuld, den König, der die Verantwortung trägt, der sein Volk im Götzendienst gehalten hat, den hat er leben lassen. Und er hat ein falsches Opferverständnis einen Tag. Er dachte, ja Gott, wir möglichst viele, viele Brandopfer sehen. Je mehr, desto besser. Ja, Gott forderte Opfer von ihnen, ja. Aber er hatte nicht verstanden, warum, wozu. Das ist ein bisschen so, als wenn ich Steuern hinterziehe und davon den Zehnten gebe. Will Gott das? Dieses Opfer? Ich glaube nicht. Und so ist es mit unseren Motiven. Ob wir sie nur hinterfragen oder nicht. Aber es lohnt sich. Und vor allen Dingen Gott zu bitten, dass er sie hinterfragt für uns, uns zu zeigen, warum wir so handeln. Wenn Jesus sagt, wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Es gibt heute den Spruch, tue Gutes und rede darüber. Habt ihr den schon mal gehört? Das wird immer dann, wenn jetzt zum Beispiel eine Bank mit viel Tamtam einer Schule 500 Euro spendet. Der ganze Empfang hat mehr gekostet dazu, aber die Schule bekommt halt 500 Euro. Steht in der Zeitung. So ein Riesencheck, ne? So einmal zwei Meter. Der hat wahrscheinlich auch schon mal 20, 30 Euro gekostet, aber sei es drum. Ja. Und dann freuen sich alle, dass die Bank was gespendet hat. Alle klatschen, steht in der Zeitung. Die Bank hat im Grunde billig Werbung gemacht. Eine Anzeige hätte sie mehr gekostet. Nur auch so wie auch wir, wenn wir jetzt was geben und wir geben was für die Gemeinde, klingt ja gut, das sollen wir auch tun nach dem Wort Gottes. Aber wenn man das so macht, dass das alle mitbekommen, dass ich so ein dickes Geldbündel da mit Mühe reinstopfe in das Körbchen, das ist so ein bisschen, ne, das, ich übertreibe das jetzt, dann habe ich meinen Lohn dahin. Oder wenn ihr betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie beten gerne in den Synagogen, an den Straßenecken. Damals war das ja noch modern, heute ist das, wird man ein bisschen komisch angeguckt, wenn man an der Straßenecke betet. Aber damals war das eben, gehörte das dazu, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Denn sie beten im Grunde nicht zu Gott, sondern zu den anderen. Habt ihr schon mal gehört von Geschwistern, die sagen, oh, der kann beten? Ich habe das schon gehört. Der kann aber beten. Da merkt man richtig, mit welcher Vollmacht er betet. Ich hoffe. Und nicht nur der Nebenstehende, genau. Ich hoffe, dass der Herr das hört. Nimmst du die Worte aus dem Mund und nicht nur der daneben steht. Der Herr hört es, aber eben so, dass er auch seinen Arm bewegt wird. Oder wenn ihr aber fastet, so sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, ne, sie leiden, damit sie von den Leuten bemerkt werden, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Was sind die Motive? Das ist im Grunde die gleiche Frage. Was sind deine Motive? Sind sie ehrlich oder sind sie unehrlich vor Gott? Wir sollen doch fasten, wir sollen doch beten, wir sollen doch geben. Ist ja auch nicht verkehrt, im Gegenteil. Es ist gut, wenn wir das tun. Aber warum tun wir es? Was ist in unserem Herzen, dass wir es tun? Lassen wir doch Gott uns das zeigen. Und sagen nicht, aber ich habe doch gebetet, ich habe doch gegeben, ich habe doch gefastet. Gute Werke und gute Absichten, beides, sind nicht unbedingt etwas Besonderes. Das hebt euch nicht oder mich nicht als Christ hervor. Sagt Jesus auch im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Wenn ihr nun spricht er, dann geht es ja darum, ne, wie zu den Umstehenden, die er lehrt. Wenn ihr nun ihr, die ihr arg seid oder böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Da sind mehrere Sachen da drin. Zum einen, klar, Gott will uns gute Gaben geben. Und zwar, er kann und will viel mehr, als wir alle können und wollen. Das ist das eine. Das andere ist aber, bis zu einem gewissen Grad ist es auch normal, auch für Ungläubige, auch für die, die wir böse nennen würden, Gutes zu tun und zu wollen. Jesus sagt ja, die ihr böse seid, ihr könnt Gutes tun. Das bedeutet zum einen, dass Gutes zu tun oder Gutes zu wollen kein Garant dafür ist, dass man Gottes Kind ist. Und auch zum anderen, weil man ja die Fähigkeit hat, Gutes zu tun, keine Entschuldigung hat, wenn man Böses tut. Jesus sagt ja, ihr könnt ja Gutes tun, auch die ihr böse seid, könnt Gutes tun. Das macht euch nicht besonders oder das rettet euch auch nicht. Nur, es ist richtig, dass ihr es tut, das heißt aber nicht, dass es euch rettet. Das heißt nur, dass ihr könnt und es euch deswegen versündigt, wenn ihr es nicht tut. Und das gilt für uns ja genauso, nicht nur für die Ungläubigen. Die Ungerechtigkeit dieser Welt, und die ist ja da. Wir beten regelmäßig wegen der Ungerechtigkeit dieser Welt, haben wir vorhin auch gemacht, kann auch ein Ungläubiger sehen. Und die sehen das auch. Und die können sich auch in ihrem Herzen was dagegen ausdenken. Und auch wir Christen sehen das. Wir sehen den Hunger dieser Welt, wir sehen Gewalt, wir sehen Gottlosigkeit, wir sehen Krieg. Und da kann man ja auch zornig werden. Und da kann man ja vielleicht auch mal irgendwann meinen, dass man danach helfen muss. Ein kleiner Tyrannenmord vielleicht. Haben Christen gemeint im Dritten Reich. Zumindest irgendwie mit unterstützen, was mitwissen. Es gibt eine Ikone der evangelischen Kirche, die ist im KZ gestorben, nicht zwingend ihres Glaubens wegen, sondern weil sie von einem Attentat auf Hitler wusste und als Mitwisser enttarnt wurde. Darüber reden wir nicht so sehr, oder die Kirchen reden nicht so sehr darüber, sondern die reden von wegen Märtyrer, aber auch deswegen, weil er enttarnt wurde als Mitwisser. Vielleicht will andersrum die Kirche dem Staat untertänig sein, weil der ja das Gute will. Er hat das Gute ausgerufen, das ist gut und das wollen wir jetzt. Und die Kirche will das jetzt auch, weil das als Gutes ausgerufen wurde. Zornig kann man sein über Neid und Egoismus in den Herzen der Menschen. Ich komme oft zu David, ich weiß nicht so recht, warum, vielleicht auch, weil es ein super, super Beispiel ist. David war ja auch sehr zornig. Ne? Nathan kam zu ihm, hat gesagt, da ist ein Mann, der hatte nur ein Schaf. Und das liebte er wie ein Kind. Und er hielt es wie sein Kind und nährte es. Und es war sein Ein und Alles. Nie im Leben wäre er auf den Gedanken gekommen, dieses Tier zu töten. Und sein reicher Nachbar, der bekam Besuch, aber er hatte keine Lust, eins von seinen Tieren zu nehmen. Er war stark und mächtig genug. Er nahm dem armen Mann das Letzte, was er hatte, das Einzige, was er hatte, und schlachtete es und breitete es zu. Und da ergrimmte David, wie wir wissen, und sagte, dieser ist ein Kind des Todes. Und da sagt Nathan, du bist der Mann. Splitter oder Balken, ne? Ja. Natürlich ist es richtig, wenn man das Schlecht dieser Welt wahrnimmt und dagegen und auch betet und auch das Seine dafür, dagegen tut, was wir eben können. Aber unsere Motive in unserem Herzen, warum sind sie so? Ich kann mich leicht erheben über die Fehler anderer, über die Verfehlung anderer und bleibe doch blind für die eigenen. Ich kann mich leicht über den Splitter meines Bruders erheben, wie Jesus ja sagt, noch davor warnt, und den Balken in meinem eigenen Auge gar nicht mehr bemerken. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden ins Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun, den Willen meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jedem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Und haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Die sagen, wir wollten doch das Gute. Wir haben sogar Gutes gemacht. Wie kannst du uns nur verstoßen? Dass sie eben doch, obwohl sie Gutes taten, nicht den Willen des Vaters getan haben. Weil die Motive in ihrem Herzen andere waren. Weil neben dem, was sie Gutes taten und dachten, noch was anderes war. Und das haben sie nicht Gott ausgeliefert. Und es gibt so wohlfeile Sachen. Petrus ja auch. In Markus 8. Ne, da lehrt Jesus sie und sagt, dass er leiden muss und dass die Hohepriester und die Schriftgelehrten ihn verwerfen werden und dass er dann getötet wird und nach 3 Tagen wieder aufersteht. Und dann sagt Petrus, das widerfahre dir nur nicht. Wenn mir mein Freund sagt, und dann werde ich umkommen, dann werde ich sagen, sag doch nicht sowas. Ja. Ne, das erwartet man ja irgendwo auch, dass man das nicht sagt, dass man das dann sagt. Ne? Dass man, nein, das soll dir nicht passieren, auf keinen Fall, redet doch nicht so. Und Jesus sagt, weiche hinter mich, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Seine Motive waren, ja gut, er wollte Jesus nicht verlieren, er wollte seinen Meister nicht verlieren, er liebte ihn auch, Das bezweifle ich gar nicht. Aber wenn Jesus es doch schon sagt, so wird es sein. So wird es sein. Und sagt, nein, nein, so soll es aber nicht sein. Dann sagt Jesus, weiche hinter mich, Satan. Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Deine Motive sind falsch. Petrus musste das besonders lernen. Er hat zu Jesus gesagt, in Markus 14, 29, etwas später, wenn sich auch alle ärgern werden, doch nicht ich, zu Jesus. Er hatte gute Absichten, aber hatte er Jesus zugehört, was er davor gesagt hatte? Zuvor hatte Jesus gesagt, ihr alle werdet euch an mir ärgern. Ihr alle werdet euch an mir ärgern. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, also dann danach, nach dem, was er gesagt hat, ich werde mich nicht an dir ärgern, Jesus spricht danach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir heute Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte, desto mehr, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Gleicherweise sprachen auch alle. Jesus sagt ihnen, so wird es sein. Und Petrus lehnt sich weit hinaus, nein, nein, ich nicht. Und Jesus sagt, doch, du wirst mich sogar verleugnen. Du wirst dich nicht nur fliehen, du wirst mich auch verleugnen und sagen, dass du mich nicht kennst. Und Jesus sagt, und Petrus sagt, nein, nein, auch wenn ich sterben müsste, niemals würde ich das tun. Und wir wissen, wie es ausgeht. Er hat es gut gemeint, aber er hat nicht geglaubt, dass Jesus, der Sohn Gottes, den er ja auch als diesen erkannt hatte, das so vorhersagen kann. Konnte er sich nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so handeln werde. Und er hat so gehandelt. Darum ist es gut, wenn wir Gott bitten, dass er unsere Herzen prüft. Denn wir müssen, denke ich, ab und zu mal geprüft werden. Er musste auf besondere Art und Weise geprüft werden, um ihm zu zeigen, was in seinem Herzen ist. Bis dahin hatte er gedacht, dass er über alle Zweifel erhaben ist. Und vielleicht denken wir das auch, dass unser Glaube über alle Zweifel erhaben ist. Es ist gut, wenn Gott uns prüft. Es kann aber auch schmerzhaft sein. Aber wir erkennen, ob wir noch im Gehorsam sind oder ob wir aus Gewohnheit oder durch Sünde schon eigene Wege gehen. Auch die ganzen Kirchen und Gemeinden können wohlmeinend sein. Jesus und dabei völlig daneben liegen. Jesus hat davor gewarnt. Im Johannesevangelium Kapitel 16, ab Vers 2 sagt er, sie werden euch in den Bann tun. Es kommt aber die Zeit, ja, da ging es um die Juden, aber es gilt nicht nur für die Juden. Wir haben das ja auch später in der Kirchengeschichte gesehen. Georgi ist da viel, viel fitter. Der wird euch sagen können, wie Christen andere Christen verfolgt haben. Also, es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran. Und solches werden sie euch darum tun, dass sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Und ich behaupte, wenn eine Kirche loszieht und eine andere Gemeinde unterdrückt, ihre Mitglieder verfolgt und töten lässt, dann behaupte ich, dass sie den Vater nicht kennt und auch Jesus nicht. Denn das ist nicht, was der Herr befohlen hat. In Apostelgeschichte 23 sehen wir auch sowas. Da, das aber Tag war, schlugen sich etliche Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Ihre aber waren mehr denn 40, die solchen Bund machten. Die traten zu dem Hohenpriester und Ältesten und sprachen, wir haben uns hart verschworen, nicht zu essen, bis wir Paulus getötet haben. Paulus selbst hielt sich ja auch zuvor für fromm, als er die Christen verfolgte. Menschen, die sich für fromm halten, sich aber nicht am Wort Gottes messen, geraten in die Gefahr, andere als Feinde zu betrachten, die man bekämpfen muss. Denn wir wollen ja das Gute. Und das da sind Irrlehrer, das sind Sektierer, die müssen weg. vor etlichen Jahren, ich habe den Namen leider nicht mehr gefunden, machte ein Pastor aus Schweden die Runde. In Schweden ist ja die lutherische Kirche Staatskirche. Anders als hier. Hier haben wir sowas wie Trennung zwischen Kirche und Staat, wenn auch nicht so ganz. In Schweden ist es anders. Da ist es Staatskirche, da ist der schwedische Monarch ist gleichzeitig Oberhaupt der Kirche, so wie in England auch. Und da gab es einen Pastor aus Schweden und der hat gegen sexuelle Verfehlungen gepredigt, hat sie beim Namen genannt, so wie es heute unbequem ist, und hat dafür mächtig Ärger bekommen. Von wem hat er zuerst Ärger bekommen? Von seinen Amtsbrüdern der Kirche. Die haben ihn angezeigt. Die haben ihn an die Öffentlichkeit gezerrt. Sie dachten, sie tun etwas Gutes. Sie sind ja nicht losgezogen und haben gesagt, oh, lass uns mal was Böses tun. Sie haben gesagt, sie tun etwas Gutes. Sie haben gedacht, in ihrem Herzen, dass es richtig wäre, dass der so lieb, weil der so lieblos ist und so lieblos predigt. Und auch in Deutschland haben wir auch viele Fälle. Einen davon ist der bekannteste, ist der Olaf Latzel. Man muss nicht mit ihm geistlich übereinstimmen in vielen Dingen, um festzustellen, dass auch er zuerst von seinen Amtsbrüdern der bremischen Kirche ans Messer geliefert wurde. Die waren die Ersten, die Anstoß genommen haben. Die waren die Ersten, nicht irgendwelche aus der Welt, die sowieso sagen würden, ihr seid ja alle verrückt, sondern aus seiner Kirche, das waren diejenigen, die ihn angezeigt haben. Die wollten ihn aus dem Dienst entfernen. Die wollten, dass er weg muss. Das ist die gleiche Kirche, die fremde Lehren und andere Götter in sich duldet, übrigens. Die beten sie haben kein Problem damit, Nichtchristen im Gottesdienst zu beten. Aber haben ein Problem damit, wenn einer der ihren die Bibel konservativer auslegt oder nach unserem Empfinden genauer auslegt, als es ihnen recht ist. Sie tun das aus ihren Motivationen heraus. Sie sagen, das ist gut, was wir tun. Sie haben aber kein Korrektiv, das ihnen sagt, dass es eben nicht gut ist, sondern sie sind der letzte Herr über ihr Gewissen. Und das kommt dabei raus. Also, lass also dein Herz doch prüfen, so wie der Psalmist es bittet. Denn wie schnell gehen wir in die Irre, wenn wir keinen mehr haben, der uns prüft, der den Weg noch weiß. Das Gute aber ist, es gibt einen, der den Weg weiß. Einen, der das Herz kennt, der dein Herz kennt, der mein Herz kennt. Und der will dich auf rechter Straße führen, wenn du nur willst. Du musst wollen. Das habe ich hier immer wieder gesagt. Es geht um deinen, ob du willst. Wenn du nicht willst, bringt das alles nichts. Und wenn du von dieser Straße abgekommen bist, so sagt Jesus, klar, ich rede von Jesus, oder? So sagt Jesus nicht, verschwinde, sondern er sagt, komm und folge mir nach. In diesem Leben gilt, anders als was dann danach kommt, in diesem Leben sagt er nicht, weicht von mir, ihr Übeltäter, sondern für dieses Leben gilt, dass er sagt, kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und das sind wir ja oft, mühselig und beladen. Und manchmal wissen wir nicht mehr den Weg. Und dann fragen wir, wie Josua, nicht mehr den Mund Gottes, was ist jetzt richtig, sondern wir gehen danach, was wir wissen, meinen zu wissen und entscheiden dann. Und müssen dann erkennen, das war doch nicht so gut. Aber das Gute ist, dass der Herr uns vergibt und dass der Herr uns eine neue Richtung geben will. Deswegen möchte ich noch zum Abschluss beten. Herr, wir sind beladen in der Familie und in der Arbeit und auch in der Gemeinde. Wir gehen schnell eigene Wege, die wir ersonnen haben, statt zuerst zu dir zu kommen. Vergib uns, wo wir das tun, und immer wieder auf uns und auf andere hereinfallen. Nur in dir ist das Heil und nur mit dir gelangen wir ans Ziel. Darum, Herr, bitte prüfe unsere Herzen und erkenne, wie wir es meinen und siehe, ob wir auf bösem Wege sind und leite uns auf ewigen Wege. Amen.